Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Hallo, hier ist Till Schweiger. Ich bin eigentlich gar kein Fußballfan, aber es ist egal in diesem Podcast, hat man mir gesagt. Und deshalb hören wir jetzt alle zusammen, wie heißt die Scheiße? Genau. Gästekurve mit Christian Esch und Matthias Schiffer. Andersrum. Ciao.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 65 von Gästeco, der Podcast. Hallo Till.
Hi Matthias, alles gut bei dir?
Und bei dir, du warst ja in einem meiner Lieblingspodcasts zu Gast, bei Hotel Matze, ne?
Ja.
Ja, und da wollte ich dich jetzt mal fragen, bist du denn auch so enttäuscht von uns, dass wir uns nicht mehr melden? Du hast ja gesagt, Matthias Schweighöfer meldet sich nicht mehr, Fariyadim, alle lassen dich im Stich.
Es ist so, alle lassen mich im Stich. Du hast echt keine Ahnung, wie scheiße das ist. Ey, und weißt du, was das Krasseste war? Mal, bei Hotel Matze, der hat noch nicht mal ein Hotel. Und ich dachte, ich kann da pennen und dann sagt er am Ende vom Podcast, so, tschüss. Und ich so, hä, ich wohne doch jetzt hier im Hotel Matze. Und er so heißt nur der Podcast. Und dann bin ich ausgerastet.
Und gab's denn wenigstens Wein?
Ja, klar, ey, wo ich hingehe, gibt's immer Wein.
Ah ja, okay. Ja, Till, vielen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast. Und jetzt
kein Problem.
Dich vielleicht verwirren.
Ey, falls
das ist hier keine Kurve. Es ist hier keine Kurve. Es ist ein Podcast.
Ja, habe ich schon gesehen. Ich fahre einfach weiter geradeaus. Ich sollte eigentlich gar nicht mehr fahren, aber wenn
du
keine Kurve kommt, fahre ich einfach weiter geradeaus. Falls ihr mal den Podcast verfilmen wollt, kommt gerne auf mich zu. Ich bin ein easy Typ zur Zusammenarbeit und so.
Wie ist das denn so mit deinen Töchtern?
Ey, sind alle super. Die kriegen nur leider keine Rollen außerhalb von meinem Film, aber da bin ich gerade dran.
Ah ja.
Okay.
Vielleicht laden wir die ja mal ein in unseren Podcast. Hast du ja ganz gut gesagt, wir reden hier eh kaum über Fußball.
Ja, das ist das Gute für Leute wie mich, die nicht so up to date sind. Aber ich muss los, ne, zu Jacques Weindepot. Wir sehen uns.
Tschüss.
Ciao.
Ich muss los zu Jacques Weindepot.
Hört man auch
das
selten, ne?
Super Folgetitel. Ich muss los zu Jacques
Weindepot.
Das ist ja extrem lustig. Ich muss los zu Jacques Weindepot.
Warst du mal?
Bei mir um die Ecke ist ein Jacques Weindepot. Kann ich zu Fuß hinlaufen?
Mhm.
Und ich sag's ganz ehrlich, ich finde Jacques Weindepot irgendwie nervig. Ich habe aber keinen einzigen handfesten Grund dafür.
Ja.
Also das ist, ich weiß es nicht, ich fühle mich da einfach nicht wohl. Ich glaube, da wird man so zugetextet und dann, und ich habe halt auch gar keine Ahnung von Wein und das fällt natürlich sofort
das
auf.
Das fällt denen dann, das fällt denen dann schon auf. Ich hatte in Köln auch fußläufig einen da bei mir und ich kannte einen Typ, der war Arzt oder ist Arzt und der hat im Monat locker so 300-400 Euro in Jacques Weindepot gelassen und hat da richtig zugeschlagen und ich war einmal mit dem Wein einkaufen und das war die größte Veranstaltung von Blendern, die ich jemals gesehen habe. Da standen Leute,
kannst du das ja bestätigen.
Ja, total, da standen Leute, die Sachen erzählt haben, also du kannst ja da alles probieren, ne, was den Besuch dann auch wieder interessant macht irgendwo. Und da standen Leute, die haben dann diesen Wein probiert und dann die ganze Zeit so Scheiße erzählt von wegen so, ja, ich schmecke leichte Holunderansätze und die Frau, die den Wein ausschenkte, so eine Studentin, ne, die hat sich, du hast richtig gemerkt, so die macht sich da selber lustig drüber, hat dann so, ja, oder? Und wollen Sie mal etwas Vanilligeres probieren? Er so, ja, gerne. Hat sie ihm einfach irgendeine Flasche daneben eingeschenkt und er so, ja, in der Tat, leichte Ansätze von Vanille und Avocado. Und ich dachte so, Junge, was? Vanille und ja, Avocado? Kotz.
Ja. Ja, wobei ich aber tatsächlich sagen muss, also mein Vater kennt sich unglaublich krass gut mit Wein aus. Der
das
hat auch
das
so
passt
Wein
auch zu einem klassischen Musiker, finde ich. Das erwarte
ich. Ja, genau.
Ich.
Ja, das ist auch so, das passt, ist ein sehr stimmiges Bild. Und der hat auch so Weinlexika und so.
Oh, okay.
Und da habe ich auch irgendwann mal die Frechheit besessen, zu ihm zu sagen, sag mal, ist das denn nicht alles arg behauptet?
Oh,
und er hat mir dann aber tatsächlich, ist recht geduldig mit dieser frechen Frage umgegangen, der kennt mich ja auch nicht anders.
Ja.
Und er hat mir so ein paar Sachen erklärt, also so ganz grob angefangen mit so französischen Trauben und so, weil er trinkt immer ganz viel so Bordeaux und so. Und dann hat er dazu halt dieses Lexikon genommen und dann hat er mir halt erklärt, dass das halt so tatsächlich bestimmte Trauben in bestimmte, also erstmal so ganz grobe Richtungen aufgeteilt ist. Also das schmeckt jetzt irgendwie ein bisschen mehr nach Schiefer und das schmeckt wirklich nach den und den Früchten und dass diese Trauben tatsächlich, dass man es auch wirklich rausschmecken kann, dass es auch so Techniken gibt, wie man das macht, was man dazu isst und so. Also ich habe das alles mal sozusagen in so einem kurzen Kurs gelernt, ohne dass er jetzt so viel hängen geblieben ist, aber es, also das Einzige, was ich weiß, wenn einem dir das vorher jemand sagt, das schmeckt da nach dem und dem und so, also es schmeckt schon nach den Sachen. Also das finde ich, das stimmt schon. Aber das ist halt Übung. Und natürlich, wenn du in so einen Weinladen kommst und dann stehen da so Leute, die übertreiben natürlich teilweise, glaube ich, auch komplett.
Ja,
aber
volle Kanne. Also einfach ein ich will jetzt gar nicht irgendwie leugnen oder ausschließen, dass der ein oder andere, ähnlich wie dein Vater, natürlich durchaus da vom Fach war und Ahnung hatte. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwie so ein 20-Jähriger, da waren halt auch echt super junge Leute, standen da rum, dass die irgendeine Ahnung haben, was da wie schmecken muss und so weiter und so fort. Ganz komisch. Was ich auch,
das glaube ich auch nicht.
Was ich auch nie verstanden habe, ist, gibt die Weinsorte Sauvignon Blanc. Das ist ein Cabernet Sauvignon und das sind ja rote Trauben. So.
Ja.
Und jetzt wird dieser Wein aber, der ist rot, der wird jetzt aber durch ein Verfahren wieder weiß gemacht. So.
Ja.
Verstehe ich nicht. Dann mach direkt Weißen. Raff ich nicht. Bitte Bezug nehmen. Wer sich auskennt, hier die Önologen, so heißt das, ne? Das sind Önologen.
Ja, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, ja.
Bitte einfach mal melden hier. Was ist da falsch? Wieso nicht direkt Weißen? Was ist das Geile an roten Wein weiß machen? Ist es der Jesus-Faktor, dass man sagen kann, guck mal, wir haben auch was mit Wein gemacht? Man weiß es nicht.
Schwieriges Thema auf jeden Fall, wo wir nicht so gut uns mit auskennen.
Das ist
ein bisschen
richtig.
Besser.
Wir sind mehr im Bier zu Hause.
Das stimmt. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber da halte ich direkt kurz inne und denke darüber nach, dass ich ja mal für die Brauerei Erdinger gearbeitet habe und auch da tatsächlich auch super viel gelernt habe von Sachen, die ich auch nicht wusste. Und das meiste, bei mir ist immer sehr auffällig, wenn ich Alkohol trinke und dabei Dinge lerne, vergesse ich die halt einfach unglaublich schnell. Also wo ich dann so denke,
ja, gut.
Ach Mann, Hätte ich das mal nüchtern gelernt.
Kann man dir jetzt aber auch nicht vorwerfen. Also Leuten neue Infos zu geben und parallel Alkohol auszuschenken, das ist eigentlich komplett hinfällig.
Das ist schwierig.
Ja, das klappt
nicht. Also so Weinführung, man trinkt immer Wein dabei. Und ich denke immer so, wer merkt sich das denn? Und wir hatten mal auf einem Junggesellenabschied den lustigen Fall, dass wir auf Mallorca so eine Weinführung gemacht haben. Und dann sind wir durch so ein Feld gefahren und alles war halt noch, das war halt im Mai und alles war halt noch grün.
Ja.
Also man hat halt die Trauben noch nicht so gesehen. Und die Frau meinte immer, da fiel der legendäre Satz, der Grüne ist der Merlot. Und mein sehr, sehr guter Freund Bernd hat das zum Anlass genommen, dann irgendwie diese Weinführung sozusagen hinten im Bus fortzuführen. Und bei jeder bei allem, was man gesehen hat, hat er immer nur zu sagen, der Grüne ist der Melo.
Der Grüne ist der Melo, ja.
Sehr gut. Das war für die Frau, die die Führung da betrieben hat, nicht ganz so einfach.
Ja, ja.
Es wurde natürlich dann nur noch gelacht. Aber man hat auch so gedacht, das macht hier gerade alles überhaupt keinen Sinn. Also man sieht einfach nur so grünes Gestrüpp und sie erzählt da ohne Ende irgendwas Behauptetes, ja, von dem nichts bei einem hängen bleibt. Also ja Weinführung schwierig.
Ist wirklich, also diese ganzen Tastings, dann gibt es ja auch noch hier so Whisky-Tasting und so. Da gehst du dann in den Laden, bist umgeben von Eichenfässern und da steht ein hochprozentiges Monster neben dem anderen und am Ende torkelst du da raus und es ist halt erst Nachmittag und du bist komplett...
Stimmt, das ist auch immer so. Das immer. Ist immer am helllichten Tag.
Ja, ja, genau. Genau. Und dann kommst du raus an die frische Luft nach diesen, ja, 2 Stunden oder so geht das ja meistens, so ein Tasting. Oder 90 Minuten. Kommst raus, stehst auf der Straße, auf einmal kommt ein Kind auf dem Roller an, du kannst gerade noch ausweichen, merkst, dein Timing ist komplett off. Du kannst eigentlich jetzt entweder weiter saufen gehen so und hoffen, dass du dann nur unter deinesgleichen bist, unter Leuten, die auch schon einsitzen haben, oder du gehst nach Hause und legst dich schon mal ins Bett, weil der nächste Tag wird ja dann auch nicht schön meistens.
Nee.
Ganz interessant.
Also das ist irgendwie das Prinzip, da müsste man nochmal irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, da muss nochmal einer ran.
Da muss nochmal irgendwie einer ran. Das Lustige ist auch, dass wir jetzt über Til Schweiger dahin gekommen sind.
Ja.
Aber wirklich, also ich habe nur auf TikTok, ganz selten gucke ich mir auch mal TikTok an und ich sehe immer nur Til Schweiger, wenn ich TikTok öffne, seitdem der in diesem Podcast zu Gast war. Und dann sitzt der da immer, ja, dass der Matthias sich nicht mehr meldet und so. Und ich sehe das so mit so halbwachem Auge und denke so, was, wo habe ich mich nicht gemeldet? Ja. Und stelle dann fest, es geht um Matthias Schweighöfer, Gott sei Dank.
Ach so, ja, da melde ich mich echt nicht mehr, denkst du dir dann immer.
Nee.
Den rufe ich echt nicht mehr an, der ist schwierig.
In was für Welten das so, auch dass der, ich habe auch die Jan-Ulrich-Doku auf Prime geguckt und da kommt, da geht auch ganz viel um Til Schweiger.
Ja, auf Malle, ne, waren die Nachbarn und da ist doch, Jan-Ulrich ist doch da sehr.
Hast du die auch geguckt?
Ja, ja, der ist doch sehr lattenstramm eines Tages mal rübergekommen und hat Stress gemacht.
Genau, und Till ist total ausgeflippt.
Till ist ausgeflippt. Das ist einer meiner Lieblingsmomente in dieser Doku, die ansonsten, muss man wirklich sagen,
also brillant.
Sehr brillant gemacht ist. Und es ist auch ein großer Sportler. Ne? Also man darf sich da nicht immer so drüber lustig machen. Die Leute sagen ja immer, wenn du den Schaden hast, brauchst du für die Häme oder für den Sport brauchst du nicht zu sorgen. Aber in dem Fall muss man einfach mal sagen, ey, das war sein Tiefpunkt. Das war kurz vor Exitus. Ja. Der hat sich gerade noch gefangen. Und jetzt scheint es ihm gut zu gehen und er kommt da zurück und ich finde das super, also dass eine Geschichte mal so endet und nicht mit einer Beerdigung oder einer Psychiatrie oder wie auch immer.
Ja, total.
Auch mal gut.
Ganz empfehlenswerte Doku, total toll.
Auf jeden Fall, guck das ist sehr gut.
Und dann fährt er ja jetzt einfach so, macht er ja nochmal so seine persönliche Tour und wie er dann da so Alpe d'Huez hochfährt und dabei noch sein ganzes Leben erzählt und man denkt so, Alter, ich wäre nach 2 Kilometern einfach vom Rad gekippt.
Tot. Ja.
Spätestens, wahrscheinlich tot, ja, ist irre. Aber da auch nochmal, also da kommt ja auch Til Schweiger dann, ist ein großes Thema und so und man denkt auch so wie Jan-Ulrich das erzählt, er erzählt das zwar mit sehr viel Reue, und sehr viel Respekt, aber man denkt so, ja, aber ganz ehrlich, eigentlich sitzt Til Schweiger ja auch nur den ganzen Tag an seinem Pool mit irgendwelchen dubiosen Leuten und säuft da Wein.
Ja, ist richtig. Also deswegen ist Til Schweiger
auch... Oder
macht
er noch was anderes? Ja.
Ne, Til Schweiger ist der Letzte, der mit Steinen da schmeißen darf. Also da sind auch viele, viele Leute versumpft und versagt. Es gibt ja auch, wenn du den bei YouTube eingibst, Til Schweiger, es gibt so ganz schlimme Schalten mit dem in so Abend-Talkshows, hier so Maischberger und Anne Will, wie sie alle heißen, wo er dann, sie haben ihn ja mal zum Flüchtlingsthema dazu geschaltet.
Ach,
da hat
ja,
er auch
oh Gott,
deutlich,
ja,
deutlich über 2 Flaschen Wein schon intus. Und erzählt irgendwie einen so von, ja, dann zahle ich das demnächst selber, die Unterkünfte. Wenn das so lange dauert, ist der Staat das genehmigt. Das kann, die Leute fliehen vor Krieg, da muss man was machen. Und du denkst dir so, Alter, geh schlafen, mach die Kamera aus, geh schlafen. Nicht jetzt noch ins Fernsehen, du machst dich doch total zum Uli gerade. Naja, gut.
Oh Gott, es ist schlimm.
So sind sie, der Braumende. Der Braumende.
Das ist ohne Wer aber auch langweilig.
Ja, also, ohne Wer auch scheiße. Willst du nur so Vanessa Mais und sowas haben?
Nee.
Natürlich nicht.
Nee, da muss schon so ein paar so Figuren geben. Letztendlich leben wir ja von sowas. Also eben. Ist ja toll. Ja. Vielleicht kommt der Til Schweiger auch bei unserem Live-Auftritt zu Gast, wenn ihr diese Folge hört, am Freitag höchstwahrscheinlich gibt es Abend. Ihr könnt auch noch spontan nach Dortmund kommen, zum Kabarett Kö, gibt es auch noch ein paar Tickets an der Abendkasse.
Ja.
Kommt vorbei, wir treten dort auf. Zweite Hälfte ist Martin Klempner mit dabei.
Jawohl.
Es wird lustig.
Es wird super, es gibt Bier. Ich habe Bier dabei aus Franken. Gibt ein schönes Bier-Tasting, wo wir gerade über Tasting sprechen und betrunken nach Hause gehen. Ihr geht auch, ihr geht definitiv auch betrunken nach Hause. Deswegen, also wenn ihr noch nichts vorhabt und ihr stolpert da in der Nähe rum, Dortmund Hörde, wunderschöner Stadtteil, kommt rum,
ist wirklich ein schöner Stadtteil.
Kabarett Kö, zum lieben Helmut Sanftenschneider, dem das Ding da gehört, den der Matthias jetzt kennenlernen durfte, es war Liebe auf
Super
den ersten
Typ.
Blick von beiden Seiten.
Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick.
Ja, die mochten sich tatsächlich, das hat man auf jeden Fall gemerkt, deshalb kommt rum, es wird eine schöne Atmosphäre, Dennis kommt vorbei, Dennis aus Fürth, Martin Klempner, es wird wild, es wird eine Detonation auf der Bühne wahrscheinlich. Ach, ich freue mich.
Absolut, das wird großartig. Und wo wir jetzt schon bei der Stadt Dortmund sind, müssen wir natürlich auch mit dem Verein Dortmund reden. Hast du Champions League geguckt?
Ich habe Champions League geguckt. Ich hab Bayern gesehen, habe ich.
Oh ja.
Dann habe ich City gesehen.
Habe ich auch geguckt, ja.
Und dann habe ich einen Teil Dortmund gesehen. Aber nur
das
die
Einzige,
zweite Halbzeit.
Ja, dann ist ja gut, weil das einzige Spiel, das wir dann beide nicht gesehen haben, ist PSG gegen Barca. Da können wir also nicht
das
so
richtig was zu sagen. Das habe ich nicht gesehen, aber da muss Barca sehr, sehr gut gewesen sein.
Ja, erstaunlich. Und der BVB hat wieder so einen unfassbar geil chaotischen Auftritt hingelegt.
Ja.
Es ist wirklich teilweise so ein geiler Hühnerhaufen.
Ist krass, oder?
Also es ist wirklich, ich gebe mir wirklich jede, jetzt mache ich ja auch dieses Projekt für Borussia Dortmund, diesen Podcast und so, und ich gebe mir wirklich jede Woche aufs Neue Mühe, möglichst respektvoll, zu Recht ja auch und so weiter, über den BVB zu reden. Und es ist einfach ein sackschweres Auswärtsspiel bei Atletico Madrid.
Ja.
Aber, also...
Vor krasser Atmosphäre, das ist ein Hexenkessel, das Ding.
Was die sich manchmal so überlegen vor solchen Spielen, also was da so für Böcke drin sind, wie chaotisch das Ganze so abläuft. Es ist schon teilweise, denkst du, was macht ihr denn da?
Ja.
Also wirklich, also...
Ich bin
fassungslos teilweise.
Wie viel Angst, glaubst du, hatte Sebastian Kehl in dem Moment, als Diego Simeone auf ihn zugestürmt ist?
Oh ja, der hatte, glaube ich, Angst.
Da
aber ich glaube, der hätte
da macht
jeder
sich doch
von uns Angst.
Jeder. Ich hätte mir in die Hose gemacht. Einfach so, zack, in die Hose.
Ja.
Diego Simeone, ein Assi vom Herrn, natürlich auch ein genialer Fußballer, aber jeder, der die Beckham-Doku gesehen hat auf Netflix, weiß, der Typ ist einfach ein Vollassi. Ne? Und es sah auch wieder sehr nach Konfrontation aus beim Spiel. Also Respekt an den Kehl, ich wäre weggelaufen, ich wäre so in den Kabinengang gerannt, glaube ich, und er hat sich gedacht, so, ich gucke mal, was der macht. Und dann ist ja auch nicht viel passiert, aber ey, wow. Wenn du den
Sebastian
angestürmt
Kehl war ja
siehst.
Auch mal Spieler, ne?
Ja,
also
ja,
der weiß schon, dass sowas passieren kann, aber ja, der ist schon vom Wahnsinn getrieben. Und
schlimm.
Da muss man dann aber auch sagen, das hat man auch am Anfang des Spiels gesehen, seine Spieler, Emre Can hat gesagt, die Atletico-Spieler hätten sie in der ersten Halbzeit aufgefressen.
Mhm.
Ja, und das ist auch das Problem gewesen. Borussia Dortmund war, finde ich, aus meiner Sicht jetzt, nicht so gut eingestellt auf dieses Spiel. Es ist auch sehr schwer da. Also das ist jetzt aus meiner Warte natürlich super leicht gesagt. Das muss ich dann schon sagen. Aber du legst dir halt dann zwei Gegentore selbst ins Nest und siehst halt dann später im Spielverlauf, dass natürlich Atletico A, das nicht durchhalten kann über 90 Minuten, diese Art, wie sie am Anfang gespielt haben.
Genau das.
B, dass sie qualitativ von den 8 Teams, die im Champions-League-Viertelfinale stehen, nicht die Besten sind, bei weitem nicht die Besten.
Auch,
Also da gibt es auch qualitative Defizite. Hinten bieten die eigentlich sehr viel an, gerade wenn sie müde sind. Sie haben jetzt nicht diese individuelle Klasse, die so wirklich absolut überragend ist. Früher mit einem Joao Felix, der jetzt für Barcelona spielt, hatten sie das mal. Oder ganz früher mit mal so Spielern wie Fernando Torres oder Diego Forlan oder so, da sind sie gar nicht mehr qualitativ. Sie kommen so übers Kollektiv und sie sind halt sehr, sehr gut trainiert von Diego Simeone.
Ja.
Aber eigentlich sind sie für mich überhaupt keine Finalmannschaft. Also der BVB hat alle Chancen im Rückspiel. Wenn sie das ein bisschen cleverer lösen und natürlich den Heimvorteil im Rücken haben, müssen sie ja nur 1-0 in Führung gehen und dann würde es ja schon Verlängerung geben. Also sie haben eigentlich die fast perfekte Ausgangslage und das traue ich ihnen auch definitiv zu. Die Stimmung wird toll sein. Nächste Woche Dienstag, ich werde vor Ort sein, ich freue mich sehr drauf und du kannst weiterkommen, aber und das ist Dortmunds Problem im Moment, sie wirken oft führungslos. Also sie haben auf dem Platz keinen Spieler, der das Ganze dann in die Hand nimmt.
Ja,
und von der Seitenlinie kommt dieses Signal auch nicht. Und dann entsteht natürlich dieses eine Tor eher durch Zufall. Ist gut gemacht von Alea, aber auch viel Glück. Und selbst beim Torjubel wissen die nicht so richtig, wo die hinlaufen sollen. Also selbst da wirken die irgendwie, wussten gar nicht, treffen sie sich jetzt nochmal, besprechen sie sich jetzt nochmal, jubelt jeder für sich. Also
geil, also, ne? So ein konfuser Torjubel ist auch geil. Ich würde mir jetzt mal das Trikot ausziehen. Macht ihr da mit oder jetzt habe ich eine gelbe, scheiße. Ich würde jetzt auf den Knien rutschen. Meint ihr, ich komme da bis zur Eckfahne? Ah, nee, ich hätte mehr Anlauf nehmen sollen. Also es ist so richtig so, nee, wir haben gar nichts jetzt so vorbereitet im engeren Sinne.
Ja, und es ist ja auch eine schwierige Situation, weil es war irgendwie so ein paar Minuten vor Schluss und dann musst du ja nochmal angreifen, dann triffst du noch zweimal das Aluminium.
Ja.
Eigentlich muss Atletico dann also am Ende froh sein über den Sieg. Über 90 Minuten verteilt hätte Dortmund aber auch 4-1 verlieren können. Also so ein verrücktes Fußballspiel habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, aber halt also, auch wieder typisch Borussia Dortmund, ne? Also das hat
von allem alles dabei.
Total. Also das sieht komplett nach dem BVB aus. Auch als ich dann auf dem Handy geguckt habe zur Halbzeit, okay, ich war davon ausgegangen, dass entweder der BVB knapp führt oder dass es unentschieden steht. Und dann steht da einfach schon 2-0 Atletico. Dann denkst du ja eigentlich, die Messe ist gelesen. So.
Ja.
War sie dann aber anscheinend nicht. Und da muss man dann auch wieder sagen, Respekt an den BVB, dass man dann nicht den Kopf hängen lässt, sondern dann noch weiter fightet. Die zweite Hälfte war ja jetzt nicht schlecht oder so. Dann,
nee, die war wesentlich besser, ja.
Dann habe ich Gott sei Dank nur die gesehen. Und dann fällt eben noch das 2-1, was dann für das Rückspiel, wie du schon gesagt hast, die Tür wieder aufmacht. Also ich finde, der BVB hat nicht nur einen riesigen Dusel in der Champions League, auch was die Lose angeht bisher, sondern halt auch in den Spielen selbst. Und wir wissen alle, nur mit Können und nur mit einer geilen Mannschaft kommst du auch nicht bis ganz durch. Du musst auch hier und da ein bisschen Glück haben. Und das ist beim BVB der Fall. Ne? Ich hoffe, dass das weiterträgt. Ich glaube, dass die klar weiterkommen, dass sie sich durchsetzen zu Hause gegen Atletico.
Ich glaube es eigentlich auch, ja.
Und dann ist ja die Frage, wenn wir es weiterspinnen, wer kommt dann, ne?
Ja, aktuell Barcelona, aber was halt auch total auffällig ist, einfach, diese Mannschaft ist nicht eingespielt. Das merkst du einfach. Da hast du einfach ein Problem.
Das stimmt. Ne?
Gregor Kobel ist in letzter Zeit auch ständig verletzt gewesen. In so einem Spiel wie gestern hat man ihm das dann auch einfach angemerkt.
Ja.
Deswegen schießt er da halt auch so einen riesen Bock zum 1-0. Ich meine, er spielt ja, das hast du jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, aber er hat den Ball und spielt den einfach völlig unbedrängt dem Matzen von Dortmund in die Füße und der kann das gar nicht mehr viel besser lösen. Der müsste den Ball irgendwie wegschlagen. Es geht aber nicht, von hinten ist schon der Gegenspieler da. Und dann legt er quer auf Depaul von Madrid und der schiebt quasi ins leere Tor ein. Also riesiger Bock von Kobel. Da fragt man sich wirklich, wie kann sowas sein?
Aber Riesenparade auch, ne?
Ja, auch, aber beim zweiten Gegentor geht Hummels irgendwie auf die Position von Schlotterbeck und verwirrt den total, dann ist der Ball da weg. Auch komplett unnötig, ganz schlechtes Spiel von Mats Hummels gestern ausnahmsweise mal. Also, ja, ist so, im Mittelfeld wird ständig durchgewechselt. Gestern hat Felix Bitsch auf der 10 gespielt. Verstehe ich überhaupt nicht, warum du da nicht Julian Brandt hinstellst, der dann in der zweiten Halbzeit kam, das war viel besser. Also nur Chaos. Du hast nur Chaos irgendwie und das musst du im Hinblick gerade auf die neue Saison, musst du das dringend, jetzt spielen Adeyemi und Sancho echt gut, aber irgendwie, also du brauchst mehr Struktur, du brauchst mehr Führungsqualität auf dem Platz, du brauchst einen, der das Heft in die Hand nimmt, gerade in solchen Spielen, du brauchst einen, gerade wenn Marco Reus jetzt nächste Saison wahrscheinlich nicht mehr da ist, brauchst du ganz klar einen Zehner, also einen richtig kreativen, guten Mittelfeldspieler, der so einen wie Florian Wirtz, hat Dortmund überhaupt nicht, wenn dann Julian Brandt, also, aber der wird irgendwie auch immer nicht richtig gebracht, also ganz komisch, also.
Ja, bei Julian Brandt ist aber auch viel Tagesform, also zumindest in Dortmund. Auch. Ich finde, der hat, also in Leverkusen hat er mir komischerweise besser gefallen, muss ich sagen, was jetzt die Konstanz angeht von Leistung.
So. Ja, es ist besser geworden. Also es war in seiner Anfangszeit in Dortmund was richtig schlecht und jetzt wird es besser und besser und besser. Also er entwickelt sich schon in die richtige Richtung, finde ich. Aber ja, das also er ist halt ein guter Einwechselspieler so und das ist darüber, aus diesem Status kommt Joker. Er irgendwie nicht raus.
Ja,
und das ist halt schade. Ja, also da ist wirklich jede Menge. Und die Bayern ja auch mit einem völlig vogelwilden Spiel.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Also es war ja genauso verrückt.
Lass mal zu den Bayern kommen, die momentan sowas wie Achterbahn machen im Fußball. Also erstmal gegen Heidenheim verlieren nach einer 2-0-Führung. Respekt dafür, das schafft auch nicht jeder. Das ist so krass, dass sich jetzt schon die FC-Fans ausmalen, wie es wäre, die Bayern zu schlagen. Und das machen sie nie. Es geht nie darum, Bayern zu schlagen. Aber jetzt, wo Heidenheim gezeigt hat, so es ist möglich und ja, Bochum ja auch und die Bayern haben generell alle wichtigen Punkte liegen lassen diese Saison, das trägt dazu bei, dass der FC sich jetzt vorgenommen hat, ey, guck mal, die sind schlagbar und dann wäre Leverkusen ja Meister.
Ja, aber Leverkusen wird sowieso, glaube ich, an diesem Wochenende Meister, spätestens wenn sie am Sonntag gegen Bremen spielen, das werden sie wohl gewinnen und dann...
Ja, das gewinnen sie.
Es ist nicht zu glauben, aber Bayer Leverkusen wird dann das erste Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister und das dann unfassbar. So früh, also 5 Spieltage vor Schluss.
Ja.
Also das ist ja unglaublich. Also wer hätte das gedacht vor der Saison? Also ich nicht.
Nee, keiner. Also,
ich habe immer gedacht, die kriegen die Flatter. Aber das wäre vielleicht auch passiert, wenn es lange eng geblieben wäre.
Ja.
Aber dazu ist es ja gar nicht gekommen.
Dazu ist es nicht gekommen. Und die ganze Fußballwelt staunt darüber und findet das aber auch geil. Ne? Die haben doch Pep Guardiola jetzt gefragt zu Alonso. See. Und dann meinte Pep, hat dann halt auch irgendwie nochmal gesagt, so ja, was soll ich dazu sagen? Der ist ungeschlagen, marschiert da durch, so besser geht's halt nicht. Ne? Also das müssen alle einsehen, besser geht nicht. So, und das sagt einer der besten Trainer der Welt, wo man sich dann auch denkt, ja, okay, dann ist Alonso jetzt auf dem Weg in diese Liga und weiß das selber auch und wird jetzt aber nicht übermütig, wie es vielen passiert wäre, so direkt zweite Saison, ich gehe zu Liverpool, hätten einige gemacht. Und wären dann wahrscheinlich erstmal mit der Realität konfrontiert worden. Und er bleibt. Er ist einfach der Geilste, weil er bleibt. Das ist alles so, ach, ich weiß, der schreibt gerade irgendwie seine eigene Fußballgeschichte. Und wir können alle staunend zuschauen. Sehr interessant.
Ja, also und dann gibt es ja auch noch die Euroleague, wo Leverkusen jetzt heute Abend spielt. Da wissen wir natürlich jetzt auch nicht, wie das ausgeht gegen West Ham.
Ja.
Pokal, ja gut, da stehen sie im Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern. Also da kann ich mir jetzt wirklich keine Überraschung mehr vorstellen.
Nee.
Ich denke, das Double werden sie auf jeden Fall holen. Euroleague bin ich mal gespannt.
Ja.
Es ist sehr schwer, gegen West Ham zu spielen.
Das stimmt.
Da könnte ich mir... Übrigens, ganz wichtiges Spiel... Denn es geht ja darum, ob Deutschland 5 Starterplätze hat für die Champions League in der nächsten Saison. Ganz wichtig auch für Borussia Dortmund.
Für Dortmund auch
Platz 5 sehr helfen. Und es gibt England und Deutschland, die in der internationalen Wertung im Moment exakt die gleichen Punkte haben. Oha. Und England ist nur, weil es irgendwie mehr Siege gibt oder so, im Moment einen Platz davor. Und wenn jetzt aber Bayern gegen Arsenal weiterkommt und Leverkusen gegen West Ham weiterkommt, ja, dann überholt Deutschland England wieder und dann gäbe es wieder 5 Starterplätze.
Ah, okay. Nicht
das heißt, also diese beiden Duelle sind für Borussia Dortmund total wichtig.
Ja.
Also die müssen Leverkusen und Bayern total die Daumen drücken.
Ei, okay, gute Info hier.
Ja, ja.
Was sagst du denn zu Bayern? Also Bayern in der Champions League ist ja komplett nochmal anders als Bayern in der Bundesliga. So krass, dass man denkt, es ist eine komplett andere Mannschaft. Witzigerweise.
Ja, ich muss aber, also ja, ich finde aber auch, dass die Leistung gegen Arsenal jetzt sehr hoch gehoben wird. Also Arsenal hat einfach das Problem, dass
es keine Niederlage war. Nach Heidenheim gegen Arsenal ist schon ein ziemlicher Unterschied.
Aber also Arsenal hat schon so ein bisschen dieses Dortmund-Problem. Wenn es wirklich darauf ankommt,
ja, Ladehemmung,
dann ja, sind die oft irgendwie nicht so stabil. Und in diesem Spiel zum Beispiel haben sie sehr viel Gutes gezeigt, aber auch sehr viel Unbeständiges und sind vorm Tor oft viel zu harmlos. So. Und der FC Bayern hat das anständig gemacht. Du musst da erstmal diese Leistung erzielen, ja, und erstmal das Unentschieden mitnehmen. Aber man sieht, finde ich, auch in diesen Champions-League-Spielen ein bisschen ähnliche Probleme, auch wie bei Borussia Dortmund. Auch da fehlen die absoluten klaren Führungsspieler. Harry Kane ist das nicht. Also der schießt dann die Elfmeter, aber das war's dann auch.
Ja.
Leroy Sané hat einen guten Tag erwischt, aber das ist wie mit Julian Brandt komplett tagesformabhängig. Also da wird dir auch alles angeboten.
Ist auch wahr.
Und auch, ja. Auch da im Mittelfeld, das haben wir hier schon mal gesagt, mit Jamal Musiala steht da einer, der viel zu jung ist, um diese ganze Verantwortung zu schultern. Auch das ein bisschen ähnlich wie beim BVB, da laufen auch so viele junge Spieler rum, die mit dieser Verantwortung nicht klarkommen. Und dann hättest du eigentlich Leon Goretzka, im Normalfall vielleicht Thomas Müller, wenn er spielt, und Joshua Kimmich. Und die performen alle nicht. Also
ja,
Goretzka hat jetzt ganz gut gespielt, aber das ist nicht der FC Bayern, den wir aus den letzten Jahren kennen.
Nein,
und er wird es zu 1000%iger Garantie auch nächste Saison nicht sein. Den fehlt beiden deutschen Topvereinen fehlen diese Aushängeschilder. Da ist Leverkusen im Moment zu Recht auf Platz 1 in Deutschland, weil sie haben mit Florian Wirtz das absolute Ausnahmetalent. Sie haben aber gleichzeitig mit Granit Xhaka diesen Führungsspieler auf dem Platz, der alles, und auch noch mit Robert Andrich, sogar 3 Spieler, also ja, die quasi immer alles an sich reißen. Und das ist auch einer der Gründe, warum die so erfolgreich sind, weil der Spielverlauf ist diesen Spielern egal. Die haben immer eine Lösung. So, und dann
stimmt,
haben die noch einen Trainer, für die durchs Feuer gehen. Das haben Dortmund und Bayern aktuell, sorry, bei allem Respekt auch nicht.
Ja,
also
auch nicht,
das ist auch nicht dieses, ich würde mein letztes Hemd für diesen Trainer geben.
Nee.
Das hat auch nur Leverkusen und das macht einen riesen Unterschied. Es ist bizarr, beide können ins Halbfinale der Champions League kommen und ich rechne beiden ganz gute Chancen aus, haben beide das Rückspiel zu Hause, also eigentlich müsste es bei beiden klappen, aber du kommst eigentlich dann da nur hin, weil du halt viele individuelle Qualitäten auf dem Platz stehen hast. Aber so als Mannschaft funktioniert weder der FC Bayern über die Saison gesehen gut, noch Borussia Dortmund.
Ja, also absolut treffende Analyse. Also kann ich nur beipflichten. Ist genau das, was ich mir die ganze Zeit denke. So, ich mag Terzic super gerne. Also
ja, na, ohne Frage,
was,
super Typ.
Was aber für ein Sympath. Und jetzt haben sie ihm halt da auch noch seine Jungs daneben gesetzt, die das Ganze so ein bisschen für ihn entzerren. Aber
ja, mit Schein und Bender, ja.
Das Ding ist so, als die Heidenheimer aus der Kabine kamen zum Beispiel, war das eine andere Mannschaft. Gegen die,
ja,
Bayern jetzt.
Ja.
Und Frank Fischer hat gesagt, so ja, ich bin halt in die Kabine und dann habe ich da mal Frank Schmidt hat gesagt, ich bin dann in die Kabine und habe dann halt da mal eine kleine Brandrede gehalten. Ja,
ja,
was haben sie denn da gesagt? Ja, kann ich nicht sagen, das ist alles FSK 18. Super Typ. Genau sowas musst du machen. Und glaubst du, Edin Terzic, ich meine, das ist jetzt Heidenheim, ne? Müssen wir jetzt auch fair sein. Ist nicht der BVB. Sitzt jetzt kein Haufen Multimillionäre,
ja,
die alles schon mal erlebt haben, irgendwo in Europa. Aber glaubst du, Edin Terzic ist ein Typ, der anklopft und dann reingeht und sagt, ey Jungs, mal ganz kurz so. Und dann kommt eine Wutrede.
Entschuldigung.
Der Terzi Butzi.
Der Butzi. Nein, also ich glaube,
oh Gott,
Es ist schon ganz schlau von Borussia Dortmund, auch Nuri Sahin und Sven Bender daneben zu stellen und zu sagen, da hat man dann solche Typen, die mit sowas Erfahrung haben. Und der BVB ist sehr gut aus der Kabine gekommen gegen Atletico. Also ja. Ich gebe dir eigentlich komplett recht, aber in dem Spiel haben sie es jetzt wirklich mal hinbekommen, ein anderes Gesicht in der zweiten Hälfte zu zeigen. Aber insgesamt hast du natürlich, klar, das stimmt, was du sagst. Die Frage ist halt, ob du das überhaupt brauchst und ob du das überhaupt willst. Ich glaube, das ist das Problem. Das Problem in Dortmund ist nicht, heißt nicht an sich Edin Terzic, das Problem ist der Anspruch, weil es mal mit Jürgen Klopp jemanden gab, der das genauso gemacht hat und der diesen Verein immer noch überstrahlt so. Und solange das so ist und du alles an dem misst und ich habe jetzt ein langes Interview mit Roman Weidenfeller gehabt für den Dortmund-Podcast, da hat er Geschichten über Jürgen Klopp erzählt, Wahnsinn. Der hat gesagt, früher, kann ich ja mal ein Beispiel nennen, er hat gesagt, früher war das so, als Klopp Trainer war und dann hat Dortmund unentschieden gespielt. Dann haben die Spieler mit schlotternden Knien in die Kabine und haben gedacht, jetzt kriegen sie richtig auf den Sack.
So.
Überhaupt nicht. Jürgen Klopp hat die Spieler in den Arm genommen und hat gesagt, das war ein ganz wichtiger Punkt für unsere Ziele heute. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, deswegen haben wir nur unentschieden gespielt, aber wir haben die Chancen erarbeitet. Das kann passieren. Dann, Woche danach, gegen Bayern gewonnen. Sensationell. Roman Weidenfeller hat gedacht, geil, heute gehen wir auf den Trainingsplatz. Lockeres Auslaufen. Denkste, härteste Trainingseinheit der ganzen Saison. Die Spieler konnten abends nicht mehr laufen und sind nach Hause gekrochen.
Boah.
So. Und das ist halt, das ist Motivation, ja. Jeden Tag dir was Neues zu überlegen. Und das ist auch der Grund, warum Jürgen Klopp das jetzt nicht mehr kann. Weil das schlaucht natürlich über die vielen Jahre, wenn du quasi nie Pause hast. Das ist natürlich unglaublich anstrengend. Aber vom Motivationsgeist her und von all dem, was da mit zu tun hat, ist es natürlich genial. Das ist das, was Spieler brauchen. Aber Edin Terzic ist halt anders. Und das muss man einfach, man nimmt ihm ja jede Chance, wenn man immer alles nur daran misst. Also ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist, weil welcher Trainer soll dann danach kommen? Dann wird der wieder an Jürgen Klopp gemessen. Vielleicht brauchst du das auch gar nicht. Vielleicht brauchst du auch einen in der Kabine, der dann ganz ruhig sagt, Männer, das und das müssen wir besser machen. Aber nochmal, das ist für mich nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem findet auf dem Platz statt, weil du mit Mats Hummels einen Spieler hast, der das Ganze in die Hand nimmt, aber keinen im Mittelfeld. Emre Can kann das nicht. So, sorry, bei allem Respekt, aber nee, da fehlt es einfach.
Auch nicht. Das ist nicht seine
Rolle.
Und
da fehlen die entscheidenden Figuren, die dann auch der verlängerte Arm des Trainers sind, die dem Trainer auch ein ganz anderes Gesicht geben. Und wenn du 4, 5 Figuren in der Mannschaft hast, die dem Trainer folgen, dann laufen alle anderen hinterher. Aber das ist nicht der Fall. Und das ist das Problem, meiner Meinung nach.
Ja, und generell dieses immer gemessen werden an irgendeiner Größe, die vor vielen, vielen Jahren da gewesen ist. Wir wissen alle, wie unfassbar nervig sowas sein kann. So, wenn du dir immer anhören musst, so, ja, das war ja ganz nett heute, aber der so und so damals, ganz, ganz
also
andere.
Dein Vorgänger hat das besser gemacht. Stell dir mal vor, du hättest einen Job, wo derjenige das immer sagen, wo du das immer hören würdest. Das hat dein Vorgänger aber so gemacht. Der hat das aber mit viel mehr Leidenschaft gemacht. Das ist doch scheiße. Also,
ja, ist es so, das ist halt auch null Motivation. Jeder hat einen anderen Trainerstil und vor allem gerade bei Klopp, wenn man weiß, wohin er sich ja dann entwickelt hat, noch nach Dortmund, reden wir von einem wirklich der größten Trainer aller Zeiten. Und daran gemessen zu werden, ist nicht fair. Das ist einfach, als würdest du im Basketball zum jungen Spieler gehen und sagen, du, der Michael Jordan, der hat das bei den Bulls, hat der die Punkte aber gemacht, die du heute hast liegen lassen. Ja. So, das motiviert
Toll,
den nicht.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, dann hol doch Michael Jordan.
Ja. Also ich glaube, da sind wir, da kommen wir der Wahrheit sehr nah. Und da muss man sich irgendwie Gedanken machen. Und beim FC Bayern ist es genauso, ehrlich gesagt. Du hast da auch eine goldene Generation nach der anderen gehabt. Und auch da, auf dem Platz hast du das nicht mehr. Selbst ein Manuel Neuer kommt nicht mehr an seine eigene Qualität
das
von
stimmt.
früher ran.
Das stimmt.
Hat auch nicht mehr die Führungsqualitäten.
Ja.
Ist auch schwer als Torhüter.
Ist auch satt. Merkst auch, dass er so irgendwie...
Ist auch satt.
Er ist wiedergekommen nach dieser endlos Verletzungspause da, nach seinem tollen Skiausflug. Ich glaube, jetzt darf nie wieder jemand von den Bayern Skifahren. Das ist rum für immer. Und jetzt kommt Neuer zurück und alle waren... Hast du das gemerkt? So früher hat man sich auf Manuel Neuer gefreut und jetzt war es richtig so... Naja, der Ulreich hat es schon gut gemacht, Manuel. So, und dann kam er zurück und ich glaube, die ersten Spiele sind auch nicht so toll gewesen, die ersten.
Die waren okay, ja.
Die waren okay, aber jetzt nicht, oh, da ist ja wieder Weltklasse im Tor. Und jetzt ist man, er ist so egal, er ist auch für die Nationalmannschaft irgendwie egal, weil wir wissen, wir haben Ter Stegen im Hintergrund.
Das ist so undankbar für Marc-André Ter Stegen, der muss sich so verarscht vorkommen.
Das glaube ich auch.
Der liefert da beim FC Barcelona, wenn er fit ist, immer ohne Ende Rekorde.
Bester Spieler der spanischen Liga, ne? Als Torhüter gewählt worden. Das heißt schon
was. Und was bringt ihm das? Nichts. Manuel Neuer spielt immer von Anfang an in der Nationalmannschaft. Also das ist schon undankbar. Ja.
Das ist super undankbar. Aber ich muss zum Bayern-Thema wirklich auch sagen, also Tuchel bin ich nicht bereit, in Schutz zu nehmen wie Edin Terzic. Das ist auch ein Sympathiefaktor. Ganz klar.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, so wenn ich die Wahl hätte, mit wem will ich sprechen, ich würde immer Terzic vorziehen.
Ja.
Und bei Tuchel ist es die blöde Situation, kennst du das noch aus der Schule, wenn ein Lehrer wusste, so, ja, ich gehe eh in Rente oder ja, ich werde eh nicht verlängert. So, es gab ja dann auch teilweise so Aushilfslehrer, die waren nicht verbeamtet, die waren so auf Angestelltenbasis. Und wenn die wussten, so, ja, das sind jetzt hier meine letzten Wochen vor den Sommerferien, da lief nichts mehr. So, das Ding war rum. Und Tuchel macht genau den Eindruck auf mich. So dieses, ja, es ist gelaufen, es ist halt rum.
Ja, das kann man ihm irgendwie auch nicht vorwerfen. Er will sich, glaube ich, in der Champions League nochmal was beweisen, aber also, weiß ich nicht. Also Max Eberl meinte, ja, da hätte man gesehen, die Mannschaft folgt ihm. Nee, also das kann ich so nicht bestätigen, weil bei einem Champions League-Spiel, da sind die Jungs von sich aus schon so motiviert, da brauchen die eigentlich gar keinen Trainer. Also, ey, wow. Also ist eine ganz spannende Woche für den deutschen Fußball. Man sieht halt wirklich mal die Baustellen von Bayern und Dortmund. Und wir sind natürlich auch interessiert daran, dass die Bundesliga-Vereine international einfach einen guten Fußball repräsentieren. Und das tun sie halt sehr bedingt. Erstaunlicherweise, so ein bisschen die deutsche Effizienz, kriegen sie es ergebnistechnisch ganz gut hin. Aber man, und ich finde es halt auch so krass, du siehst das halt einfach so im Gegensatz zu den spanischen und den englischen Top-Vereinen. Das sind einfach feste Gebilde, ja, wo seit Jahren ist bei Real Carlo Ancelotti Trainer, seit Jahren ist bei Manchester City Pep Guardiola Trainer, jetzt seit vielen Jahren auch Mikel Arteta bei Arsenal.
Ja,
die haben einen kompletten Spielstil, die haben eine feste Mannschaft, die immer spielen, immer die gleichen in den Topspielen. Ja, und du weißt, heute triffst du auf einen dieser drei Vereine und das erwartet dich. Und selbst der FC Barcelona, der das eigentlich verloren hat, diese Art, findet es trotzdem irgendwie, selbst in einer chaotischen Saison und in finanziellen schwierigen Verhältnissen, kriegen die es trotzdem noch hin, das irgendwie so ein bisschen zu präsentieren. Und Bayern und Dortmund sind da nicht, können aber trotzdem weiter in die Champions League gewinnen. Es ist wirklich, was ist das für eine Saison? Also wirklich bizarr.
Es ist super merkwürdig. Also es darf einen gar nichts mehr wundern. Ne? So, klar sind hier Real und City sind wahnsinnig stark. Man kann schon fast froh sein, dass die sich ja gegenseitig rauswerfen.
Ja.
Also das nur,
was für ein Spiel auch.
Das war einer weiter. Ey, das war kompletter Wahnsinn. Das war wirklich, als hättest du bei FIFA auf Amateurmodus gestellt. So, du kannst aus jeder Position schießen und aus jeder auch treffen.
Ja.
Es war unglaublich. Auch die Reihenfolge, wie die Tore gefallen sind.
Ja.
Also das kannst du dir nicht besser ausdenken. Würde man für Hollywood irgendwie ein Fußballspiel skripten müssen, wie es am spannendsten wäre, dann wäre es genauso.
Kann so, ne?
Schade, dass es kein Finale war. Es wäre eigentlich ein geiles Finale gewesen.
Ja, aber dann wäre es nicht unentschieden ausgegangen.
Dann wäre es nicht so ganz unentschieden ausgegangen, das ist wahr. Ja, spinnen wir es mal weiter. Dortmund würde dann auf Barcelona treffen, das ist auch noch machbar.
Ja.
Und dann wäre... Dann
würde die einfach ins Champions League-Finale.
Und dann würde Dortmund halt einfach mal ins Champions League-Finale gehen, wo dann die Bayern warten.
Ja, also das darf eigentlich kaum passieren, aber das wäre natürlich auch total geil. Es wäre auch die neue Auflage vom Wembley-Finale 2013. Da haben ja auch Bayern und Dortmund im Wembley gegeneinander gespielt. Also wer weiß, was da passiert. Also irre, wie dieser Wettbewerb ist. Wir machen mal ganz kurz Werbung und dann erkläre ich noch ganz kurz was dazu.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Da sind wir wieder aus der Werbung. Und nächste Saison, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du magst das ja auch immer, wenn ich hier so ein bisschen fußballtechnisch kurz was erkläre.
Absolut.
Wird sich der Champions-League-Modus, ich habe es gestern nochmal nachgelesen, komplett ändern. Es wird ganz wild.
Okay.
Es wird nicht mehr diese klassische Gruppenphase geben, so wie wir sie jetzt kennen, sondern es wird ein Ligasystem geben und es werden sich 36 anstatt jetzt 32 Mannschaften für dieses System qualifizieren.
Okay.
Und dann spielt jede Mannschaft in der Gruppenphase gegen 8 Mannschaften aus dieser Liga. Und es gibt kein Hin- und Rückspiel in der Gruppenphase, sondern du kriegst 8 Teams zugelost.
Ja.
Die sind dann, glaube ich, nicht aus deinem eigenen Land, ist die einzige Voraussetzung, aber ansonsten kann das jeder sein. Also du kannst gegen Manchester City spielen, du kannst aber auch gegen Brügge, wenn die qualifiziert sind, spielen.
Ja.
Und dann spielst du in diesem Liga-Modus, das bedeutet aber auch, du hast in der Gruppenphase 2 Spiele mehr als vorher.
Okay.
Es gibt 2 Champions League-Termine mehr und du spielst eben gegen viel mehr verschiedene Mannschaften und dann musst du versuchen, unter die ersten 8 zu kommen. Wenn dir das gelingt, dann bist du automatisch fürs Achtelfinale qualifiziert. Mhm. Wenn dir das nicht gelingt, gibt es auf den Plätzen, ich glaube, 9 bis 24 oder so, lass mich nicht lügen, also wenn jetzt hier ein paar Details nicht stimmen, googelt es nochmal nach, es ist wirklich wahnsinnig kompliziert, gibt es so eine Art Zwischenrunde. Und wer diese Zwischenrunde gewinnt, der kommt dann ins Achtelfinale und ab dem Achtelfinale ist dann alles so, wie wir es kennen. Das bedeutet aber, du hast wesentlich mehr Spiele.
Ja.
Und die Koeffizienten, wie du dich für die Champions League dann der darauffolgenden Saison qualifizierst und so, sind, das wird alles ein bisschen komplizierter. Und es gibt noch eine Besonderheit. Früher oder bislang war es ja so, wenn du in der Gruppenphase Dritter wirst, dann spielst du automatisch in der Europa League weiter. Das gibt es nicht mehr. Wenn du rausfliegst, fliegst du raus. Dann ist die Champions League-Saison für dich beendet.
Das ist aber ein großer Unterschied, wie ich finde.
Ja, und die Europa League wird dadurch auch aufgewertet. Also das wird ein bisschen wichtiger, der Wettbewerb.
Ja.
Und du musst halt aber immer gucken, dass du sozusagen dich im neuen Jahr nochmal für dieses Ligasystem der Champions League qualifizierst. Und du sammelst aber natürlich auch Punkte sozusagen und musst gucken, dass du in deinem eigenen Land auf Platz 4 es mindestens schaffst oder manchmal hast du ja 5 Starterplätze in den ganz großen Ligen und dann kommst du im nächsten Jahr bis dann wieder dabei. Ist ganz verrückt.
Warum macht man sowas? Also ich habe einen Verdacht, dass es nur darum geht, noch mehr Geld mit Fußball zu verdienen durch die Spiele.
Das ist, ja genau, es gibt halt jetzt mehr Spiele.
Oder? Weil sonst habe ich keinen Grund gefunden, jetzt bei deiner Erzählung, der irgendwie Sinn macht.
Ja, das Einzige, was ich noch nicht weiß, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, das Ganze ist ja so ein Ligasystem und das bedeutet, dass du, glaube ich, jedes Jahr so Punkte sammeln kannst, sodass du irgendwie, also das Ziel ist es, das übergeordnete Ziel, natürlich nicht das offizielle Ziel, aber das Ziel der UEFA, dass am Ende quasi immer die gleichen Teams in der Champions League spielen. Weil die willst du ja sehen, die absoluten Top-Teams. Und jetzt qualifizieren die sich natürlich über ihre Liga. Aber es kann ja sein, dass Bayern München mal Siebter wird. Weiß ich nicht, ist ja möglich, theoretisch.
Momentan
oder Borussia
alles
Dortmund.
Möglich, also ja.
Und dann wären die natürlich nicht in der Champions League im darauffolgenden Jahr dabei. Wenn die jetzt aber vorher schon 5 Jahre in diesem Ligasystem gespielt haben, dann
haben die Punkte gesammelt und sind dabei.
Genau. Ja, das weiß ich nicht, ob das so ist. Da fehlt mir noch, da habe ich noch eine kleine Wissenslücke. Das werden wir die nächsten Wochen nochmal recherchieren. Aber ich glaube, das ist das übergeordnete Ziel.
Also wenn es so wäre, sorry, aber finde ich das fast schon Wettbewerbsverzerrung.
Tja. Das ist halt das. Und deswegen haben ja die Leute immer, sind hier so auf die Barrikaden gegangen bei dieser Super League. Du du erinnerst.
Ja, oh, und wie ich mich dann, wie ich mich daran erinnern kann. Und das wurde ja dann, Gott sei Dank, da hat ja wirklich das Fußballvolk hat gesprochen, im wahrsten Sinne, das wurde ja dann abgeschmettert, ne, und gehört auch abgeschmettert.
Ja, aber das Kuriose ist,
es
in derselben
kommt,
Woche.
Es kommt aber dann wieder eigentlich durch die Hintertür, ne, wenn wir ehrlich sind.
Richtig, in derselben Woche, und das ist kein Zufall, in derselben Woche, in der das abgeschmettert wurde und die Fans sich als Sieger fühlten, wurde ganz klein heimlich dieses Champions League, diese Champions League Reform, die ab der neuen Saison greift, und das ist ja jetzt sehr bald, beschlossen.
Das ist kein Zufall.
So.
Nee.
Und wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht genau, was das mit diesem Ligasystem soll, ob man dann da so dauerhaft drin bleiben kann oder nicht oder wie das geregelt ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon offiziell verkündet worden ist, aber ich nehme mal an, dass es dauerhaft so sein wird, dass man irgendwie so Punkte sammelt, dass auch wenn man mal ein Jahr lang nicht so gut in der Liga spielt, man trotzdem dann Champions League spielen kann.
Das ist ja krass.
Und dann muss man sagen, ist es nichts anderes mehr als die Super League. Also wenn das so ist,
ja, eben.
Dann hast du ein
das
geschlossenes
ist, das Ligasystem. Ist die Super League.
Das ist die Super League.
Die Schweine, ey. Die haben es einfach schon wieder geschafft.
Das ist wirklich absolut irre, und am Fan vorbei ist das so zurecht geschummelt worden, und das ist sehr schade. Also
ist auch super unfair den kleineren Mannschaften gegenüber, die es mit viel, viel Kraft und viel Einsatz vielleicht dann doch mal auf den Champions League Platz schaffen. Die werden ja nie die Scorer-Punkte haben, die man dann braucht, die dann so ein FC Bayern hat zum Beispiel.
Ja.
Das ist ja schon wieder gemein. Irgendwie ist das alles, das geht alles nicht mehr auf.
Also man kann es auch anders sehen und sagen, ist doch krass, da werden die Vereine belohnt, die sich da Jahr für Jahr den allerwertesten in der Champions League aufreisen, ja klar, ne? Also
ja,
das stimmt natürlich auch irgendwie, ne? Aber das sind halt die Großen, und das Ganze ist halt ein von Geld bestimmtes Geschäft, das ist ja eh klar, und ja, du wirst halt einfach belohnt. Je mehr du es schaffst in diesem, also zum Beispiel für Bayer Leverkusen wird das eine Riesenherausforderung. Die müssen es jetzt irgendwie hinbekommen.
Gehen wir das
in
mal
den nächsten
in der
Jahren.
Praxis durch für Leverkusen. Das ist ja jetzt gerade so eine schöne Ausnahme.
Also die werden nächste Saison natürlich als deutscher Meister Champions League spielen.
Ganz genau.
Und die haben jetzt natürlich Glück, weil das ist das erste Jahr, in dem sie daran teilnehmen. Jetzt ist es aktuell immer so, dass du nur belohnt wirst für die letzten Jahre über den sogenannten Lostopf. Ja?
Ja.
Weil Bayern München zum Beispiel ist fast immer ein Lostopf 1. Die haben ein paar Mal die Champions League gewonnen und die werden immer deutscher Meister, deswegen sind die ein Lostopf 1. Das heißt, die kriegen die leichtesten Gegner. Wenn es jetzt aber ein Ligasystem gibt, gibt es ja, glaube ich,
dann fällt es
kaum
weg.
Ja, also ich glaube, dir werden ja schon 8 Gegner am Anfang zugelost, und da wird es wahrscheinlich daran hängen, wie gut deine Performance in den letzten Jahren war. Also da spielt das dann rein. Aber wie gesagt, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, ob es dann so ist, dass du quasi in diesem geschlossenen Ligasystem belohnt wirst, auch wenn du es mal nicht auf Platz 4 schaffst. Also da gibt es, glaube ich, so ein Hintertürchen.
Verstehe.
Und das sind diese Punkte, die du da sammelst. Und ja, irgendwie da. Und da gibt es teilweise, ist das so kompliziert, dass künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Ist kein Scherz, um zu bestimmen, wer gegen wen spielt und so. Das ist ganz irre.
Es ist alles schlimm. Es gibt Sachen im Fußball, die man jetzt so als, ich sag jetzt mal, random Fußballgucker gar nicht auf der Uhr hat, weil es gibt ja gerne mal, kannst du dich noch erinnern, hier Roland, ne, oder generell die Kollegen bei Sporting, die ja alle so eher Anti-Fußball waren, die haben einem ja gerne mal vorgeworfen, das sei ein sehr, doofen Sport, will ich jetzt nicht sagen, aber es wäre ein sehr übersichtlich gestrickter Sport. Und da muss man ganz klar sagen, nein, es gibt tatsächlich Szenarien im Fußball, die so komplex sind. Ich musste mir zum Beispiel mal für eine Folge Yogi, habe ich gedacht, ich mache mal schön locker 1:30 Radio-Comedy über das Thema, wie sich die Weltfußball-Rangliste zusammensetzt.
Ja.
Das kannst du vergessen. Ich habe das bei Google eingegeben, wie man diese Rangliste bestimmt, und dann kam ein Regelwerk, also du brauchtest wirklich ein Physikstudium.
Ja, ja.
unfassbar. Und auch die Qualifikation für die ganzen Turniere, auch wie das teilweise abläuft mit Credit Points und für den Sieg gibt es die und die Punkte und für den aber nur die und die. Und es ist alles unglaublich. Also es gibt so krasse Regelwerke im Fußball, die man jetzt nicht so direkt auf dem Schirm hat, aber sie sind da. Also der Sport ist nicht so flach, wie man manchmal von Nicht-Fußball-Guckern an den Kopf geworfen kriegt.
Ja, also genau so ist es und das, ja, also, ach ja, es ist halt so schade irgendwie, weil dazu kommt dann noch das ganze Regelwerk und es ist halt all das, was den Fußball eigentlich so charmant macht und auch so beliebt, ist diese Einfachheit ja.
Ja.
Also du legst einen Ball auf ein Spielfeld und dann laufen 22 Leute drauf los. So, ich meine, und wer ihn ins gegnerische Tor schießt, gewinnt. So, also das ist ja eigentlich maximal einfach. Aber wir haben ja auch schon mal darüber geredet, auch durch die Einführung des Videoschiris, dann werden irgendwelche Tore zurückgepfiffen, wo 10 Minuten vorher ein Foulspiel stattgefunden hat. Dann bei einer Abseitssituation gibt es das aber nicht, weil es eine sogenannte neue Spielsituation gibt. Also dann auf einmal beschließt jemand, dass es total lange Nachspielzeiten gibt, weil jemand festgestellt hat, dass das für die Werbepartner besser ist, wenn das Spiel länger dauert. Also bei all den genannten Beispielen steigst du ja aus als Fan. Und das ist das besonders Bizarre, dass trotzdem die Stadien immer voll sind. Obwohl du eigentlich dich dieser Sportart immer mehr entfremdest und immer weiter davon entfernst, brauchst du es irgendwie trotzdem. Das hat man auch während der Pandemie gesehen. Die Leute brauchen diese Sportart, weil das hast du ja auch schon mal gesagt, das ist ja Entertainment. Fußball ist Unterhaltung. So, und
ja, klar, natürlich.
Ja, es ist halt irgendwie, wenn du die 200. Staffel von Friends machen würdest, es funktioniert halt immer noch, aber du musst dir halt ständig was Neues einfallen lassen, sonst gucken die Leute es nicht mehr.
Ist so, Jennifer Aniston bräuchte jetzt eine neue Kultfrisur, die alle haben wollen.
Sonst ja, oder irgendwie es werden noch 5 neue Charaktere eingeführt oder so. Aber am Ende würden es die Leute wahrscheinlich trotzdem gucken. So,
ne? Sie würden es gucken. Das ist ja sowieso immer das Phänomen. Das haben wir doch bei der Katar-WM auch gesehen. Wer hat nicht im Vorfeld alles irgendwie erzählt, na, ich boykottiere das, ich gucke das nicht. Und dann hieß es dann aber doch irgendwie zwischendurch im Turnier, also gestern die Italiener und man dachte, nee, nicht die Italiener, also gestern, stimmt, gestern,
die waren nicht dabei.
Gestern die Deutschen und du denkst dir so, Moment mal, du wolltest doch boykottieren. Du hast doch gedacht, du bringst die ganzen Emirate zu Fall, weil Volker Schmitz aus Mönchengladbach noch nicht guckt.
Ja, ja.
Ja, und auf einmal kommt raus, doch, es wurde geschaut. Die Quoten waren jetzt auch alles andere als schlecht, ne? Also war ein Gewinn auf allen Seiten, mal wieder für die FIFA. Und
also international auf jeden Fall, ja.
International auf jeden Fall. Wir brauchen den Fußball, wie du schon sagst, die Pandemie hat es zutage gefördert, dass wir das Ganze brauchen. Es tut unserer Seele gut. Also es ist ja nicht nur, dass der Ball hin und her rollt, es ist ja viel, viel tiefer greifender. Es ist Unterhaltung, es ist ein Stück weit Kulturgut für uns in Europa und gerade auch in Deutschland, weil wir halt eine schöne und erfolgreiche Fußballgeschichte haben, die hoffentlich irgendwann weitergeht, vielleicht jetzt zum Turnier. Und das Ganze ist wichtiger, als wir denken. Und Fans machen viel mit. Es tut mir manchmal weh, so das zu sehen, wie weit man uns da kriegt.
Ja, also alleine, dass du irgendwie, wenn du alle Spiele sehen willst, wenn du ein Team hast, das international am Start ist, musst du irgendwie 130 Euro im Monat bezahlen. Also das ist völlig bizarr.
Allein das
also,
schon.
Alleine, dass man das mitmacht, dann hat man irgendwie vielleicht noch eine Dauerkarte, geht ab und zu hin und dann hast du aber irgendwie samstags bei allem Respekt echt vor Heidenheim und Co., aber dann hast du die Konferenz und 4 Spiele davon sind irgendwie Wolfsburg gegen Hoffenheim, Heidenheim gegen Augsburg und weiß ich nicht. So, also so Leipzig gegen was weiß ich wen, das ist auch nichts.
Leipzig
also,
gegen Mainz.
Trotzdem,
mein
ja, von mir aus.
Immer.
Und du machst das immer alles mit. So. Und da ist dann auch so, und jetzt wird natürlich, kommt die EM, dann entsteht wieder ein neuer Hype und so. Ja. Das ist schon fraglich, wo dann irgendwann mal die Grenze ist. So, also.
Ja, man ist belastbar, ne? Auch was
anscheinend
das ganze den ganzen Trubel drumherum angeht. Ich meine, in Düsseldorf, ihr habt jetzt die Merkur Spielarena, ne? Also wie lächerlich soll das noch werden?
Ja.
Alles schwierig.
Die Arena in Duisburg heißt die Schau ins Land Reisen Arena.
Ja, ja.
Also ich meine, ich bitte dich. Also
das ist nah am Fan. Das ist so nah am Fan.
Also Das ist ja bescheuert. Ja. Naja, wir werden das weiter beobachten und gerne auch mit euch. Schreibt uns doch mal. In letzter Zeit haben wir das ein bisschen vernachlässigt, auch nochmal euch da aktiver einzubinden. Schreibt uns doch mal eure Meinung. Was glaubt ihr? Wann ist da irgendwie eine gewisse Grenze erreicht? Ja, wohin treibt uns der Fußball noch? Macht ihr das noch mit? Habt ihr überhaupt diese Abos? Oder habt ihr das schon abbestellt? Also immerhin da merken wir uns, viele kündigen ihre Streaming-Dienste oder gehen weniger ins Stadion und so. Also irgendwie ist das ja schon ein Thema. Schreibt uns da mal gerne eure Meinung zu.
Oder wer hat es andersrum gemacht? Wer hat sich der Zone zugelegt, seit der Eschi da zu sehen ist? Das möchte ich auch mal gerne wissen.
Ja, das würde mich auch mal interessieren.
Und wenn wir jetzt hier unsere ganzen hier unsere Live-Geschichte jetzt durchhaben, die heute Abend stattfindet, wenn ihr uns hört, können wir ja schon sagen, heute Abend versprochen, dann binden wir euch auch wieder mehr ein. Dann machen wir wieder viel mehr Postecke in der EM. Habt ihr uns
mehr anfassen.
Ja, wieder mehr. Da habt ihr uns jeden Tag am Ohr während des Turniers und da werden wir gar nicht umhin kommen, euch da viel mehr abzuholen und einzubinden. Deswegen seht es uns nach, es wird wieder besser.
Ja. Ja. Gegen wen spielt der FC jetzt am Wochenende gegen Bayern?
Ja, am Samstag.
Ei. In München?
Nee, doch, in München. Oh, fuck. Ah. Ja. Es ist alles drin.
Wer weiß.
Es ist alles möglich.
Wer weiß, Timo, Werner, Schulze, Erdl, wird das schon.
Timo, 100 Leute haben mich gefragt, wo feiert Leverkusen eigentlich die Meisterschaft, weil es gibt keinen Balkon. Oh.
Gute Frage. Vielleicht vermieten die Münchner ihren, weil da wird nicht gefeiert dieses Jahr.
Vielleicht hat ja Rainer Kallmund einen Balkon.
Ich habe einen Balkon gehabt, der ist leider umgeklappt, als ich angefangen habe, für mich wieder Low-Carb zu entdecken. Ich habe nämlich gedacht, das heißt Low-Carb und habe mir dann 5 Kälbchen reingebuffelt in das München und dann ist leider das Ding abgebrochen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, das war eine schöne Folge gewesen. Wir sehen uns in Dortmund, Kabarett Köln, 20 Uhr, kommt ran, es lohnt sich, es gibt Bier. Tschüss.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns live und hören uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Sports Social Podcast Network.
It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.